In weniger als 6 Wochen wird der Bundestag neu gewählt und ein großes Wahlkampfthema ist natürlich auch Migration. Das Thema haben sich auch viele von euch in der Umfrage gewünscht, die wir vor ein paar Monaten gemacht haben. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich auch gar nicht mal so viele konkrete Fakten darüber kenne, sondern eher sehr viele verschiedene Gefühlslagen. Geht's dir auch so?
Absolut. Also ich habe das Gefühl, es kommt darauf an, mit welchen Leuten man spricht und in welchen Bubbles man unterwegs ist. Mhm. Die einen sehen Migration als sehr großes Problem an, die anderen wollen helfen und genau deswegen sehen wir uns das heute ein bisschen genauer an. Nochmal mit einem Fokus darauf, was die Anschläge im letzten Jahr, also wie zum Beispiel in Solingen oder Mannheim und auch in Magdeburg, nochmal ausgelöst haben bei den Leuten.
Das ist Was die Woche wichtig war mit einer Sonderfolge zum Thema Migration. Hi, ich bin Berit Ström.
Und ich bin Magdalena Steffeli. Ja, Zuwanderung ist nicht einfach schwarz oder weiß und man kann weder sagen, dass alles schlecht ist, noch dass es keine Probleme gibt, die die Bevölkerung betreffen. Wir wollen in dieser Folge schauen, was dahinter steckt und sprechen mit einem Migrationsforscher über die Angst, die solche Anschläge wie in Solingen oder Magdeburg auslösen und darüber, welche Rolle diese Angst im Wahlkampf spielt. Damit ihr in dieser hitzigen Debatte den Überblick über die Fakten behaltet, checken wir außerdem mit Jan Schippmann von unserem Politikformat Die da oben für euch die Wahlprogramme und schauen mal, was die einzelnen Parteien bei dem Thema Migration vorhaben.
Aber wir machen noch mal eine ganz kleine Recap auf den Dezember. Also kurz vor Weihnachten ist in Magdeburg ein Mann mit einem Auto gezielt in Menschen auf dem Weihnachtsmarkt gefahren. Bisher sind 6 Menschen durch den Anschlag gestorben und fast 300 Menschen wurden verletzt. Das Motiv für die Tat, das ist bisher nicht komplett geklärt. Und grundsätzlich muss man auch sagen, der Fall ist wirklich besonders kompliziert. Also der Täter heißt Taleb A., stammt aus Saudi-Arabien und hat in Deutschland Asyl bekommen. Er hat als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie gearbeitet und Taleb A. ist aufgefallen, weil er auf Social Media den Islam stark kritisiert hat. Er hat wohl Angst vor einer sogenannten Islamisierung von Deutschland gehabt und er hat auch immer wieder mit Gewalt gedroht, weil seine Warnungen nicht ernst genommen wurden. Die Behörden wurden auch mehrfach vor ihm gewarnt. Und sein Anschlag hat jetzt unter anderem eben auch die Frage aufgeworfen, inwiefern die Behörden da vielleicht versagt haben. Und was auch noch spannend ist, Taleb A. hat offenbar auch mit der AfD sympathisiert. Trotzdem haben Rechtsextreme dann Falschmeldungen darüber verbreitet und das Ganze für ihre Zwecke instrumentalisiert.
So viel zum Anschlag in Magdeburg, aber eben auch in Solingen und in Mannheim letztes Jahr. Immer wieder sorgen Straftaten von Menschen für Aufsehen, die in Deutschland um Asyl gebeten haben. Gleichzeitig hat das Attentat von Magdeburg auch Folgen für Menschen mit Migrationsgeschichte, die seit dem 20. Dezember offenbar vermehrt rassistisch angegriffen werden, wie zum Beispiel der MDR berichtet. Über die Folgen von dem Anschlag, aber vor allem über die Migration als Wahlkampfsthema, sprechen wir jetzt mit Jochen Oltmar. Er ist Migrationsforscher an der Uni Osnabrück. Hallo, Herr Oltmar.
Hallo, guten Tag.
Hallo.
Der Anschlag in Magdeburg kurz vor Weihnachten hat ja viele Menschen in ganz Deutschland, aber auch international erschüttert. Wie erklären Sie sich, dass jemand, der vorher schon durch Attentatsdrohungen auffällig wurde, im Asylverfahren geblieben ist?
Ja, also das, was wir sicherlich sagen können, ist, dass wir in einer in hohem Maße vernetzten Gesellschaft leben, aber die Vernetzung der Sicherheitsbehörden nicht sehr weit ausgebaut ist. Wir hören zwar ständig Forderungen nach mehr Gesetzen. Eine solche Forderung scheint mir aber eher überzogen zu sein. Es ist ja nicht so, dass wir nicht als bundesdeutsche Gesellschaft seit vielen Jahren, genau gesagt seit Jahrzehnten, mit Terror, Gewaltkriminalität zu tun haben. Es handelt sich also nicht um ein neues Phänomen und selbstverständlich gibt es auch einen sehr ausgebauten rechtlichen Kanon in diesem Zusammenhang. Das Problem scheint eher auf der Ebene des Vollzugsdefizits, wie es dann so schön heißt, zu liegen. Vor dem Hintergrund von mangelnder Kooperation, von mangelnder Koordination. Und wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg nicht über polizeiliche Erkenntnisse informiert ist, läuft ein Asylantrag weiter.
Okay, das heißt, es geht eigentlich auch gar nicht wirklich um Gesetzgebung, beziehungsweise die ist in dem Fall gar nicht der wichtige Punkt aus Ihrer Sicht?
Nein. Die Gesetzgebung scheint mir nicht der Fall zu sein. Mhm. Es ist nicht erlaubt, andere Menschen umzubringen. Es ist nicht erlaubt, Terroranschläge auf den Weg zu bringen. Wir haben sicherlich in diesem Zusammenhang keine Situation, die dazu beiträgt, dass wir bestimmte Delikte beispielsweise ausgenommen haben. Nein, es geht um die Konstellation einer zu geringen Vernetzung der Sicherheitsbehörden und eben auch der Behörden, die beispielsweise dann eben für Asylanträge zuständig sind.
Okay, es gibt eine Studie von der Bertelsmann Stiftung und laut der ist die Migrationsskepsis im Jahr 2023 gestiegen. Und dabei machen sich die Leute unter anderem Sorgen darum, dass sich durch Migration zum Beispiel die Wohnungsnot verschlimmert oder dadurch auch zusätzliche Kosten für den Sozialstaat entstehen können. Das sind ja jetzt auch alles Themen, die schon länger bekannt sind und jetzt stehen wir eben kurz vorm Wahlkampf. Wie kann denn aus Ihrer Sicht die Politik solchen Sorgen begegnen?
Ja, also ich denke, auch wenn politische Botschaften offensichtlich häufig sehr simpel sein müssen, besteht schon die Notwendigkeit, an ein paar Stellen einfach schlichtweg auch klarzumachen, dass die Dinge kompliziert sind. Und das würde eben explizit auch für diesen Zusammenhang gelten, den Sie gerade angesprochen haben, für diese Frage, welche Bedeutung hat Migration beziehungsweise welche Folgen hat Migration? Und da würde ich darauf verweisen, dass solche Themen wie Wohnungsnot und hohe Mietpreise ja keine neuen Themen sind, sondern es sind Themen, mit denen wir als bundesdeutsche Gesellschaft seit Jahrzehnten umgehen. Und wir wissen sehr genau, dass eben vor allen Dingen politische Entscheidungen, insbesondere in den 1990er Jahren, einen Beitrag dazu geleistet haben, dass immer weniger Sozialwohnungen gebaut worden sind beziehungsweise vorgehalten worden sind durch die Privatisierung eben beispielsweise des städtischen Wohnungsbestandes. Und das führt dazu, dass wir hier vor dem Hintergrund von Fehlentscheidungen, politischen Fehlentscheidungen eine Situation haben, die alle Menschen in der Bundesrepublik betrifft, sowohl Menschen, die seit langem anwesend sind, als auch Zugewanderte. Da scheint es mir hochproblematisch zu sein, am Ende zu sagen, es sind die Zugewanderten, die in diesem Zusammenhang eben das Problem mit sich bringen. Und ich glaube, man muss sich auch vor Augen führen, das ist ein Aspekt, den wir nicht vernachlässigen sollten. Seit Jahrzehnten wird der Bausektor zu einem wesentlichen Teil von Arbeitskräften mit Einwanderungsgeschichte getragen. Ohne Migration sähe es schlecht aus mit den Möglichkeiten, Bauvorhaben überhaupt umzusetzen. Vor dem Hintergrund von Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel wird die Bedeutung von migrantischen Arbeitskräften im Baugewerbe noch zunehmen. Ich würde sagen, es braucht Komplexität. Man muss Argumente auch ein Stück weit ausführen, um deutlich zu machen, wie es eben um die Migrationsverhältnisse steht und was Migration in diesem Zusammenhang ganz konkret für eine Gesellschaft auch bedeutet. Und im Moment, wie gesagt, haben wir ein bisschen den Eindruck, dass diejenigen, die den meisten Zulauf haben, in gewisser Weise die einfachsten Deutungsangebote bieten. Aber eine Aufgabe von Politik ist es, an entsprechenden Stellen dagegen auch zu argumentieren und als demokratische Parteien in einer komplexen Gesellschaft eben auch Komplexität darzustellen.
Sie haben jetzt mit den Fachkräften schon eine positive Auswirkung von Migration beschrieben. Was sind denn andere Chancen und Vorteile, die Migration mit sich bringt für die deutsche Gesellschaft?
Ich glaube, man muss sich nochmal vor Augen führen, warum überhaupt Menschen nach Deutschland kommen. Sie kommen zum Teil, weil sie mit Gewalt in den Herkunftsländern zu tun haben. Sie kommen aber auch und insbesondere, weil sie den Eindruck haben, hier in der Bundesrepublik bessere Chancen zu haben. Bildungschancen, Erwerbschancen, Arbeitsmarktchancen. Um diese Chancen zu ermöglichen, sind sie bereit, sehr viel zu tun, sehr viel zu investieren, auch Risiken einzugehen. Und eine Einwanderungsgesellschaft wie die bundesdeutsche sollte dazu beitragen, diese Chancenwahrnehmung zu unterstützen. Ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland hat eine Einwanderungsgeschichte. Es gibt kaum Bereiche, die von Migration unbeeinflusst bleiben. Ob Sie über Spitzenforscherinnen oder Spitzensportler reden, bis hin eben zu Menschen, die unsere Pakete jeden Tag bringen oder unsere älteren Verwandten pflegen. Also da zu sagen, das ist dieses und jenes Ergebnis gewissermaßen bei einem Viertel der Nation über Vorteile und Chancen zu reden, scheint mir insofern fehl zu gehen, als die gesamte Gesellschaft eben durchzogen ist mit Migration.
Trotzdem ist ja nicht erst jetzt seit Solingen oder Magdeburg immer wieder die Rede davon, dass nicht mehr so viele MigrantInnen bzw. Geflüchtete nach Deutschland kommen sollen. Können Sie auch was dazu sagen, was das mit den Personen selbst macht? Also vor allem mit Leuten, die zum Beispiel als MigrantInnen in Deutschland leben?
Ja, ich denke, wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass das Problem darin besteht, dass mit solchen Debatten dieser Ausrichtung und dieser, wie soll man es nennen, schroffen Abschottungspolitik gegenüber insbesondere Asylanträgen Bewerberinnen, Asylbewerbern eine Stimmung erzeugt wird, die sich zunehmend auf Ablehnung von Migration insgesamt ausrichtet. Und das ist eben aus meiner Sicht sehr problematisch an einer Gesellschaft, die in hohem Maße durch Migration geprägt ist und die auch auf Migration angewiesen ist. Wir erleben, dass Migrantinnen, Migranten, die zum Teil seit Jahren und Jahrzehnten in Deutschland leben, diese Stimmung für ihre eigene Lage als bedrohlich empfinden. Das leistet keinen Beitrag dazu, so etwas wie gesellschaftlichen Zusammenhalt herzustellen. Das leistet auch keinen Beitrag dazu, beispielsweise Fachkräfte aus anderen Ländern zu gewinnen. Untersuchungen belegen, dass in vielen Ländern sehr genau geschaut wird, wie es um die sogenannte Willkommenskultur in Deutschland bestellt ist, im Vergleich auch zu anderen Ländern, wenn es eben um solche Themen, solche ja politisch immer wieder sehr stark gemachten Themen wie beispielsweise Fachkräfteeinwanderung geht. Und wichtig vielleicht in dem Zusammenhang, um nochmal ganz kurz auch eine Zahl zu nennen, diese sehr starke Fokussierung auf dieses Thema Asyl führt eben dazu, dass die Gesamtheit der bundesdeutschen Migrationsverhältnisse ein Stück weit aus dem Auge verloren geht. Wenn wir uns anschauen, die Statistiken 2023 sind 1,9 Millionen Zuwanderungen passiert in die Bundesrepublik. Die Zahl der Asylantragstellungen, lag bei 329.000. Also Asyl ist ein wichtiges Thema, aber Asyl steht nicht für das Thema Migration insgesamt. Und sich das vor Augen zu führen, scheint mir sehr wichtig zu sein. Nur die politische Debatte zeigt uns immer wieder oder scheint uns immer wieder die Perspektive zu zeigen, Migration gleich Asyl. Das ist aber falsch.
Außerdem habe ich den Eindruck, dass sehr viele Leute immer alle Menschen, die Migrationshintergrund haben, in einen Topf werfen und sagen, es sind Menschen, die die Sicherheit in Deutschland beeinträchtigen. Wenn man sich aber die Zahlen ansieht, dann gibt es auch nochmal Unterschiede bei den Nationalitäten. Also zum Beispiel Algerien, Marokko und Tunesien, die sind laut dem Bundeskriminalamt deutlich überrepräsentiert unter tatverdächtigen Zuwanderern. Wie erklärt sich das?
Ja, ich glaube, wichtig ist zunächst einmal festzuhalten, dass Zugewanderte nicht per se krimineller sind. Und das zeigt eben auch die Statistik des Bundeskriminalamtes. Wenn man sich mit dem Fall Bundesrepublik oder auch mit anderen westeuropäischen Ankunftsgesellschaften auseinandersetzt, dann stellt man fest, dass die Delinquenz vor allem von zugewanderten männlichen Jugendlichen auffällig ist, aber auch nicht bei allen männlichen Jugendlichen. Es betrifft nur einen Teil der zugewanderten Jugendlichen und dabei spielen eben verschiedene Aspekte eine Rolle. Wir sehen, dass es Zugehörigkeiten zu speziellen Peergroups mit hoher Kriminalität sind. Wir sehen bei einigen Jugendlichen, dass es eine geringe Normbildung gibt, aufwachsenden sozialen Randständigkeiten, Vorstellungen durch das Zurschaustellen von Gewaltbereitschaft, eigene Stärke zu demonstrieren in spezifischen Milieus, Anerkennung auf diese Art zu gewinnen. Und das alles wird eben durch Probleme des Ankommens verstärkt, das Gefühl, nicht dazuzugehören, auch durch tradierte Männlichkeitsbilder. Also solche Themen wie erstens Jugendlichkeit als ein wesentliches Element, insbesondere die Perspektive auf männliche Jugendliche in Hinsicht auf Kriminalität ist wichtig. Das, was in der Diskussion toxische Männlichkeit herrscht, ist in diesem Zusammenhang wichtig. Gewaltsame Erziehungsstile sind ein Stück weit wichtig in diesem Zusammenhang. Und auch wichtig, Opfer sind häufig ebenfalls Zugewanderte. Das ist ein Aspekt, der in diesen Statistiken zwar immer wieder auch dokumentiert wird, aber in der Diskussion keine Rolle spielt. Also wir müssen genau hingucken. Das scheint mir das Wichtigste in diesem Zusammenhang zu sein, damit eben nicht die Perspektive stark gemacht wird, mit der wir immer wieder konfrontiert werden, nämlich die des Generalverdachts. Zugewanderte sind kriminell. Nein, das stimmt nicht. Man muss genau hingucken.
Sie haben jetzt auch gerade schon das Gefühl, nicht dazu zu gehören, angesprochen. Deswegen würde ich gerne auch noch mal ganz kurz auf den Punkt Integration gucken. Also es ist natürlich jetzt auch die Frage, was man als eine gelungene Integration bezeichnet oder definiert. Aber kann man denn ganz allgemein sagen, wovon der Integrationsprozess dann abhängt? Also was braucht es denn dafür, damit das in Gang kommt?
Ja, der Integrationsbegriff ist ein schwieriger Begriff, der wissenschaftlich auch intensiv diskutiert wird, auch zu einem guten Teil abgelehnt wird, weil er eben ein schwieriger, sehr schwer definierbarer Begriff ist. Ich denke, das Wichtigste ist zunächst einmal, wir reden über Millionen Menschen, also über Millionen unterschiedliche Wege der Ankunft und des Bleibens. Mir scheint insgesamt der Begriff der Teilhabe passender zu sein. Und auch da kommt es am Ende sehr darauf an, auf unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche zu gucken. Das heißt also, genau hinzuschauen. Wir sehen, dass Teilhabe in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen unterschiedlich funktioniert, auch unterschiedlichen Logiken unterliegt. Sie können zum Beispiel sehen, Menschen, die nach Deutschland zugewandert sind, sind am Arbeitsmarkt sehr gut platziert, kommen am Arbeitsplatz wunderbar zurecht. Das heißt aber nicht, dass sie deshalb nicht am Wohnungsmarkt diskriminiert werden und deshalb eine überteuerte Wohnung in einem Viertel mieten müssen, das keinen guten Ruf hat. Und die Folge, in einem solchen Viertel zu leben, bedeutet dann möglicherweise, dass das für die Kinder Schwierigkeiten mit sich bringt, weil sie eben Schulen besuchen, die nicht gut ausgestattet sind, die nicht gut angesehen sind, was wiederum Folgen für die Frage hat, welchen Ausbildungsplatz Kinder in diesem Zusammenhang bekommen. Also wir müssen auf die einzelnen gesellschaftlichen Teilbereiche schauen, auf Arbeit, auf Bildung, auf Ausbildung, Kultur, Sportvereine, Wohnungsmarkt, auch den politischen Bereich natürlich, welche Möglichkeiten der politischen Partizipation gibt es. Und dann lässt sich eben sagen, okay, wenn man so will, Integration lässt sich dann ausmachen, wenn es möglich ist, weitreichende Teilhabe in diesen verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zu erreichen. Aber das ist eben selten der Fall. Es ist meistens so, dass es in bestimmten Bereichen ganz gute Möglichkeiten der Teilhabe gibt, aber in anderen Bereichen Menschen, die zugewandert sind, ausgeschlossen sind, zum Teil komplett ausgeschlossen sind. Und von daher ist es ausgesprochen schwierig zu sagen, ja, hier ist eine Integration gelungen.
Also was ich jetzt eigentlich aus fast allen von Ihren Antworten rausgehört habe, ist, dass man eigentlich immer sehr genau hingucken muss und sehr genau differenzieren sollte. Jetzt sind wir aber ja trotzdem an dem Punkt, an dem wir sind, an dem diese Migrationsdebatte einfach sehr, sehr aufgehitzt geführt wird. Was braucht es denn aus Ihrer Sicht, um diese Diskussion einfach auch wieder sachlicher führen zu können, auch auf einer politischen Ebene?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die sich auch nicht einfach beantworten lässt, weil wir im Moment ja die Situation haben, dass ja faktisch, wenn man sich die politische Diskussion anschaut, zum Teil auch die mediale Diskussion anschaut, kaum mehr Stimmen zu vernehmen sind, die auf eine Mäßigung des Tons ausgerichtet sind. Mein Eindruck im Moment ist eher, es gibt so eine Art Spirale in der Hinsicht, dass die Verschärfung des Tons und die Verschärfung der Maßnahmen, die eingeleitet werden, die politische Debatte, das politische Sprechen bedingen und kaum eine Möglichkeit besteht im Moment aus dieser Spirale rauszukommen. Wichtig scheint mir zu sein, man muss deutlich machen, dass Migrationspolitik nicht ausschließlich ein Thema der Sicherheitspolitik ist. Wir sehen im Moment, egal welche politische Partei sie sich anschauen, Migration läuft fast immer unter der Überschrift Sicherheit, Sicherheitspolitik. Und das sind Aspekte, die sehr problematisch sind, weil damit ja eben immer sehr explizit der Eindruck vermittelt wird, Menschen, die zuwandern, sind kriminell oder potenziell kriminell. Sie stellen eine Bedrohung dar, sie stellen eine Belastung dar. Und aus dieser Linie gewissermaßen der Argumentation, aus dieser unmittelbaren Verbindung von Migrationspolitik und Sicherheitspolitik müssen wir rauskommen. Und dazu braucht es eben den politischen Willen. Politik hat auch die Funktion, für gesellschaftliche Debatten eine Moderationsfunktion zu übernehmen. Das heißt also, die politischen Parteien müssen sich sehr im Klaren darüber sein, dass wenn sie nicht moderieren, sondern vielmehr eher eskalieren, dass das für die Debatte in der Gesellschaft im Alltag eine immense Bedeutung hat. Und solange nicht explizit diese Moderatorenfunktion wieder wahrgenommen wird, der Versuch unternommen wird, eben auch Komplexität in die Zusammenhänge hineinzubringen, die nötig ist, um zu verstehen, was Migration eigentlich überhaupt ist, dann sehe ich in Hinsicht auf die Debatte doch sehr erhebliche Probleme.
Das ist die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Gesprächspartner, wo wir uns ansehen, wie denn die Parteien mit dem Thema Migration umgehen. Das war Migrationsforscher Jochen Oltmar. Vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Sehr gern, Dankeschön.
So, wir sind ja gerade mitten im Wahlkampf. Viele Parteien haben schon ihre Wahlprogramme vorgestellt und dabei scheinen mehrere Themen sehr wichtig zu sein. Eins davon ist natürlich Migration. Und warum das Thema im Wahlkampf so wichtig ist und was die einzelnen Parteien dazu auf dem Zettel haben, darüber sprechen wir jetzt mit Jan Schippmann von unserem Politikformat Die da oben. Hi Jan.
Moin.
Schön, dass du wieder bei uns bist. Wie schätzt du das denn ein? Warum ist die Migration so ein großes Thema?
Es gibt nicht den einen Grund, warum Migration so ein riesiges Thema ist. Ich glaube, dass es immer wieder ein großes Thema über die letzten Jahre war. Aber zum Beispiel ein wichtiger Grund war der Anschlag in Mannheim oder auch der Anschlag in Solingen, wo das Thema natürlich hochgekocht ist. Und generell ist das immer so ein Thema, was unterschwellig brennt. So seit 2015 ist das ein Thema, das natürlich nie wirklich weg war aus dem Newscycle. Mal mehr, mal weniger, je nach aktuellen Geschehnissen.
Also 2015, seitdem viele Leute aus Syrien hauptsächlich gekommen sind.
Generell, ja. Ab 2015 kann man, glaube ich, relativ stark sagen, dass die Fluchtbewegungen da natürlich für eine veränderte Situation gesorgt haben.
Okay, dann lass uns doch jetzt mal die größeren Parteien einzeln durchgehen, also die Fraktions- oder Gruppenstärke im Bundestag haben, und gucken, welche Ansätze die beim Thema Migration so verfolgen. Und wir fangen auch direkt an, und zwar mit der SPD. Die will sich beim Thema Migration nämlich von der Union abgrenzen. Und in einem Entwurf vom SPD-Wahlprogramm heißt es, Zitat, wir wollen mit humanitärer Verantwortung Migration steuern. Zitat Ende. Also, was soll das jetzt konkret bedeuten?
Ich glaube, die SPD ist die Partei, die am ehesten so versucht, diesen Spagat zwischen humanitären Mitteln beziehungsweise einfach humanitären Standards und aber auch einer gewissen Konsequenz zu halten. Also, da versuchen sie gerade so ein bisschen diesen schmalen Grat zu wandeln im Wahlprogramm, wo man schon bei anderen Parteien sieht, dass sie sich in die eine oder die andere Richtung deutlich mehr abgrenzen. Die SPD betont zuvorderst das GEAS, also das gemeinsame europäische Asylsystem, hat ja auch den Grund, dass die SPD mit Nancy Faeser die Bundesinnenministerin stellt, aktuell noch, und die war da natürlich in den Verhandlungen stark beteiligt. Das GEAS muss auf nationaler Ebene quasi umgesetzt werden, und da wird quasi der Konsens in den Mittelpunkt gestellt. Also es wird schon gesagt, dass alle rechtsstaatlichen und humanitären Standards erfüllt werden müssen oder bei künftigen Grenzverfahren, dass es schnellere Asylverfahren geben soll, angeblich innerhalb von 6 Monaten. Es wird weiterhin, also für die SPD ist klar, dass es weiterhin Familienzusammenführung von subsidiär Schutzbedürftigen geben muss, und dass Frontex zwar gestärkt werden soll, aber auch gut überwacht werden soll, also die EU-Grenzschutzagentur. Pushbacks werden nochmal gesondert betont im Wahlprogrammentwurf. Also illegale Zurückweisungen werden ausgeschlossen, und Rückführungen sollen human und konsequent erfolgen, was natürlich auch wieder so eine Gratwanderung ist.
Wir gehen weiter zur CDU. Die Union hatte schon angekündigt, dass sie die Migrationspolitik verschärfen will. Also sollten sie mitregieren. Um welche Maßnahmen geht es da konkret?
Also die Union hat eine deutliche Abgrenzung zu Ära Merkel für sich selbst beschlossen. Also man merkt schon, dass da diverse Punkte im Wahlprogramm deutlich migrationskritischer zu lesen sind, als es in der Vergangenheit der Fall war. Grenzkontrollen sollen mit Zurückweisungen verbunden werden. Es gibt ein Drittstaatenkonzept, wo gesagt wird, Schutz durch Europa muss nicht heißen Schutz in Europa. Also die sagen, dass jeder, der in Europa Asyl beantragt, in einen sicheren Drittstaat überführt werden soll und dort ein Asylverfahren durchlaufen soll. Und im Falle eines positiven Ausgangs soll dann quasi dem Antragsteller vor Ort im Drittstaat Schutz gewährt werden. Das sagt sich so leicht, das ist umstritten tatsächlich so. Also es gibt ja verschiedene Modelle. Das Ruanda kommt da immer, wird immer wieder genannt. Da gab es in der Vergangenheit immer wieder Gerichtskonflikte, was das angeht. So, da ist bis heute ist die Auffassung, ob das so geht, umstritten. Aber dafür, ich bin kein Jurist und kann das nicht in der Form einordnen. Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Auffassungen. Zusätzlich will die Union aber auch Kontingente ermöglichen, dass die Leute, die effektiv nicht so eine lange Flucht überhaupt überstehen konnten, alte, kranke Kinder etc., auch direkt die Möglichkeit haben, in Deutschland Schutz zu finden. Wie sich das genau ausgestalten wird, in welche Größenordnung, das ist zum Beispiel noch nicht klar. Was man aber sieht, ist, dass das Rückführungen klar erhöht werden sollen, dass auch aus Gründen wie beispielsweise einer antisemitischen Straftat auch der humanitäre Schutz verloren gehen kann. Also es gibt schon starke Eingrenzungen, auch zu Afghanistan und Syrien steht geschrieben, dass sie regelmäßig abschieben wollen, vor allem Straftäter und Gefährder. Und dass auch die erforderlichen Kontrollen in deutschen Grenzen so lange verlängert werden sollen wie notwendig in ihrem Ermessen.
Bei den Grünen gab es beim Thema Asylpolitik in letzter Zeit ja immer mal wieder Streit, also vor allem ja auch innerhalb der Partei. Was ist denn jetzt von den Grünen beim Thema Migration zu erwarten? Also haben die da jetzt inzwischen überhaupt einen klaren Kurs?
Im Großen und Ganzen ist das Thema Migration im Grünen Wahlprogramm nicht so groß thematisiert tatsächlich. Also auch die Grünen berufen sich wie die SPD erstmal in erster Linie auf das GEAS. Es wird immer gesagt, Menschenrechte müssen überall in der EU eingehalten werden, auch an den Außengrenzen. Das Recht auf Einzelfallprüfung gilt. Es soll keine Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten geben, wenn es nach den Grünen geht. Es soll Visaabkommen geben, also quasi Partnerschaften mit anderen Ländern, die dann im Umkehrschluss Leute, die bei uns kein Bleiberecht haben, zurücknehmen sollen. Es soll auch die freiwillige Ausreise immer im Vordergrund stehen, aber es wird auch klar gesagt, nicht jeder oder jeder, der nach Deutschland kommt, kann bleiben. Und es wird auch gesagt, dass das, wenn keine Abschiebungshindernisse bestehen, dass Leute zügig ausreisen müssen, ob freiwillig oder nicht freiwillig. Also bei den Grünen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass immer gesagt wird, ja, und wir versuchen jetzt erstmal im Guten und auch freiwillig und unter den und den Umständen kann es sein, dass es nicht geht, aber dann in letzter Konsequenz doch. Also das ist für die Grünen natürlich ein wahnsinniges, schwieriges Thema, weil viele, die aus der ursprünglichen Kernwählerschaft sind, Migration eher positiv gegenüber eingestellt.
Auch die Jugendorganisation, oder? Da gab es ja immer wieder Konflikte.
Ja, auf jeden Fall. Die Grüne Jugend ist natürlich deutlich linker, als es die Mutterpartei ist. Wobei man sagen muss, dass alle Jugendorganisationen irgendwie extremer eingestellt sind in irgendeiner Art und Weise, ja, wie die Mutterparteien. Deswegen, in der Partei gibt es aber natürlich einen linken Flügel, der gerade beim Thema Migration immer da große Probleme mit hat, auch mit dem GEAS große Probleme hat. Allerdings muss man sagen, dass der realpolitische Teil, die sogenannten Realos in der Partei, wozu auch Robert Habeck gilt, da ja deutlich realpolitischer sind. Und man muss sich auch nichts vormachen. Wenn die Grünen weiter regieren wollen, dann wird das ziemlich sicher nach aktuellem Stand nicht ohne die Union möglich sein. Und dann werden da auch sehr, sehr, sehr viele Zugeständnisse in dem Bereich gemacht werden müssen, wenn denn irgendwie die Option da sein sollte, da irgendwie in eine Koalition einzutreten.
Bei der nächsten Partei, bei der FDP, war es, soweit ich weiß, bis jetzt immer so, dass Migration nicht immer so das tragende Thema war. Aber dieses Jahr beim Wahlkampf soll das Thema auf jeden Fall größer werden. Was hat die FDP konkret vor?
Naja, ich würde schon sagen, dass die FDP beim Thema Migration schon auch so seit so 2017, 2018 rum relativ gerade beim Thema Asyl immer restriktiver geworden ist. Also ich glaube, die Haupttrennung, die man bei der FDP beachten muss, ist, dass sie sagen, wer hier hinkommen will und um aus eigener Kraft sein Leben, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und einfach auch hier arbeiten will, beziehungsweise einen Job hat, der soll es einfacher haben. Also man muss natürlich immer trennen zwischen Fachkräftezuwanderung und Asyl. Generell soll ein großer Fokus darauf liegen, auch Leute, die hier sind, in Arbeit zu bringen. Also weniger Leistung auf der einen Seite, aber mehr Support, um in Arbeit zu kommen. Aussage im Wahlprogramm ist, wir wollen geordnete Migration nach klaren Regeln, die auch durchgesetzt werden. Wer bei uns arbeitet, nach unseren Werten lebt, soll es leichter haben und ohne Bleiberecht in soziale Sicherheitssysteme oder unsere Sicherheit gefährden, das soll nur noch schwerstmöglich möglich sein. Man muss sagen, ja, gerade bei den Leistungen wird oft gesagt, nee, es soll gerade mehr auf Sachleistung statt Geldleistung gesetzt werden. Die Bezahlkarte soll flächendeckend eingeführt werden. Und wer rechtskräftig und vollziehbar ausreisepflichtig ist und eine zumutbare Möglichkeit hat, Deutschland zu verlassen, darf in der Regel keine staatliche Unterstützung mehr erhalten. Da muss man natürlich immer gucken, wie das die Gerichte ausdefinieren. Aber an und für sich ist der Kurs der FDP gegenüber ja nicht Fachkräftezuwanderung doch zugespitzt, auch in diesem Wahlprogramm.
Wir gehen weiter zur AfD. Bei der AfD ist ja Migration ein sehr, sehr großes Thema. Viele halten das Wahlprogramm im Bereich Migration auch für sehr radikal. Was sind denn die Forderungen der AfD?
Also bei der AfD ist so, die Partei hat gerade ihren Parteitag abgehalten in Riesa und bislang liegt das offizielle finale Wahlprogramm noch nicht vor. Was es gibt, ist ein Wahlprogrammsentwurf. Da war es in der Vergangenheit so, dass nach Parteitagen der AfD diese Entwürfe gerne mal entschärft worden sind noch. Das ist dieses Mal nicht passiert. Im Gegenteil, es wurde zum Beispiel dafür gestimmt, dass der Begriff Remigration offiziell auch ins Wahlprogramm aufgenommen wird. Wobei man dazu sagen muss, der war auch schon 2019, 2021 und 2024 im Wahlprogramm zu finden. Entweder wurde von Remigration oder von einer Remigrationsagenda gesprochen. Im Entwurf für 25 stand er bislang nicht drin. Jetzt wird er im finalen Wahlprogramm auftauchen. An und für sich ist das Thema Migration natürlich wahnsinnig präsent bei der AfD und wir können ja mal über den Entwurf scannen. Da sind ziemlich viele verschiedene Maßnahmen, die dann doch sehr doll sind. Also es wird von einer deutlichen Kehrtwende in der bisherigen Migrationspolitik gesprochen. Die AfD bezeichnet das GEAS, das gemeinsame europäische Asylsystem, als gescheitert und als Irrweg. Das ist schon relativ krass. Sie sagt, dass man sich an der Politik der EU im Bereich Asyl nicht länger beteiligen möchte. Man will die Grenzen wieder selber kontrollieren. Man möchte an den Grenzen Gewahrsamszentren einrichten. Die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention sollen reformiert werden mit Anpassung an aktuelle Gegebenheiten seit 2015. Also da beziehen sie sich auf die Fluchtbewegung damals noch unter Merkel. Die Förderung der zivilen Seenotrettung im Mittelmeer soll sofort eingestellt werden. Wer Falschangaben macht über seine Identität beim Asylverfahren, soll das Asylrecht verlieren. Es soll wieder Einreiseverbot und einen Verlust des Schutzstatus geben, wenn man in sein Heimatland reist als Asylberechtigter. Es soll keine Arbeitserlaubnis für Asylantragsteller geben, Sozialleistungen für Asylbewerber sollen nach Möglichkeit als Sachleistungen erbracht werden und es soll den Ausbau von Haft- und Gewahrsamsplätzen in Grenznähe und an internationalen Flughäfen geben. Also das ist schon richtig viel und da kann man schon sagen, dass die AfD sich massiv von den anderen Parteien nochmal absetzt.
Das BSW, also das Bündnis Sahra Wagenknecht, das will ja auch eher eine strikte Migrationspolitik. Erklär uns doch nochmal, was das BSW konkret fordert.
Das BSW hat gerade quasi druckfrisch sein Wahlprogramm vorgelegt. Und wenn man noch im Hinterkopf hat, dass Sahra Wagenknecht viele Jahre und Jahrzehnte eigentlich die prägende Person der Linkspartei war oder eine der prägenden Personen, dann muss die Frau sich ja wirklich über Jahre hinweg entweder stark verbogen haben oder ihre Meinung stark geändert haben. Denn was das BSW fordert beim Thema Migration, hat mit der Linken so gar nichts zu tun. Das ist sogar relativ doll. Es wird davon gesprochen, die unkontrollierte Einwanderung zu beenden. Es wird davon gesprochen, dass die Menschen, die aus einem sicheren Drittstaat einreisen, kein Recht auf Aufenthalt haben. Und wer kein Recht auf Aufenthalt hat, hat keinen Anspruch auf Asylverfahren oder soziale Leistung. So steht es im Programm. Kriminelle Flüchtlinge sollen ihren Anspruch auf ein Asylverfahren in Deutschland verlieren. Dafür sollen Gesetze und gegebenenfalls sogar das Grundgesetz geändert werden. Dazu muss man sagen, um das Grundgesetz zu ändern, braucht man eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Da müssten sehr, sehr viele Parteien mit an Bord sein. Ansonsten wird nochmal stark betont, dass Zuwanderer, die in schwerer Weise mit dem Gesetz in Konflikt kommen, abgeschoben werden müssen und Asylverfahren sollen nach Möglichkeit auch außerhalb der EU in sicheren Drittstaaten stattfinden. Das haben ja einige Parteien mittlerweile gefordert. Die für Asylverfahren zuständigen Behörden und Gerichte sollen gut ausgestattet werden und die Asylverfahren sollen im Normalfall in 3 Monaten abgeschlossen werden. Also das nochmal die Forderung von der SPD nochmal halbiert, also die fordern ja 6 Monate, jetzt das BSW 3 Monate. Außerdem kritisiert das BSW, dass die Versorgungskosten für Geflüchtete stark gestiegen seien und dass das Akzeptanz kosten würde für Geflüchtete. Und da vielleicht noch eine finale Bemerkung zu. Ich fand es ein bisschen komisch, dass diese Kosten ausgespielt werden, kann man fast sagen, gegen andere Bereiche, wo Geld fehlt, Zitat, etwa Alleinerziehende, denen ein Kita-Platz vorenthalten wird, die würden es mehr benötigen. Und das ist in den anderen Wahlprogrammen mir zumindest so nicht aufgefallen, kann man sagen.
Letzte Partei, die Linke. Bei der Linken ist es ja unsicher, ob sie es überhaupt in den Bundestag schafft. Trotzdem, was verspricht sich die Linke in Sachen Migrationspolitik?
Naja, unsicher ist bei der FDP und beim BSW auch. Das kann man auch sagen. Naja, die Linke ist natürlich auch traditionell die Partei, die wenigsten Reglementierung sich wünscht. So irgendwie, also Abschiebungen werden konsequent abgelehnt, auch bei Straftäterinnen und Straftätern. Da soll es ein reguläres Strafverfahren geben. Die Linke fordert eine uneingeschränkte Arbeitserlaubnis für Geflüchtete ab Tag 1. Es soll einen Fonds für Willkommenskommunen geben. Also damit sollen Versorgung und Teilhabe von Geflüchteten bezahlt werden. Der Bund soll über eine Pro-Personen-Pauschale die Unterbringungskosten für Geflüchtete vollständig erstatten. Es soll keine Bezahlkarten oder, in Zitat, diskriminierende Sachleistungen geben, sondern reguläre Geldleistungen auf Höhe der solidarischen Mindestsicherung. Also da soll kein Unterschied gemacht werden zu Staatsbürgern. Die Linke will Frontex-Auflösung, spricht von einer EU-Abschottungs Agentur und will Frontex durch ein ziviles europäisches Seenotrettungsprogramm ersetzen, lehnt alle bisherigen Asylrechtsverschärfungen ab, will Klima und Armut auch als Fluchtgründe anerkennen lassen. Also da ist ein kompletter Rundumschlag, also es ist ein kompletter Gegensatz zu einem Großteil der anderen Parteien, die dann doch dazu neigen, zumindest ihre bisherigen Positionen sukzessive zu verschärfen.
Das war's mit unserer Liste der größeren Parteien. Das ist natürlich jetzt ein grober Rundumschlag und kein ganz konkretes, tiefes Analysieren hier.
Genau, das ist wichtig zu sagen, dass das natürlich in den meisten Fällen auch noch Entwürfe sind, die bei den Parteitagen der jeweiligen Parteien noch bestätigt werden. In den meisten Fällen, also die finden im Großen und Ganzen über den Januar hinweg statt. Und bei manchen Parteien mal mehr, bei manchen Parteien mal weniger, gibt es da noch Änderungen. So, deswegen muss man da immer im Detail nochmal hinschauen. Es gibt viele, viele Maßnahmen zu dem Thema, die die Parteien durchsetzen wollen. Deswegen ist es ein Thema, das für diesen Wahlkampf sehr, sehr wichtig werden wird. Das kann man schon sagen. Mit Wirtschaft und vielleicht noch Wohnen sind das wahrscheinlich die drei großen Themen in diesem Wahlkampf, die zumindest das Potenzial haben, ihn mitzuentscheiden. Und deswegen soll sich da im besten Fall natürlich jeder nochmal selber ein Bild zu machen. Wir werden bei die da oben natürlich auch die ganzen Wahlprogramme nochmal im Detail checken. Da wird
schaut mal alle bei die da oben vorbei.
Genau, so wichtig. Immer auch. da wird im Laufe des Januars natürlich super viel bei uns auf dem Kanal kommen. Und ich glaube, das lohnt sich wirklich da, sich nochmal ein Bild zu machen. Gerade wenn es um die eigene Wahlentscheidung geht, nochmal in die Programme reinzuschauen. Aber wir versuchen da natürlich auch eine breite Hilfestellung zu geben und in den Videos das auf die Essenz nochmal runterzubrechen.
Danke für deine Zeit, Jan.
Gerne.
So, Magda, was ist dein Fazit nach dieser Folge?
Also ich muss sagen, das Gespräch mit Herrn Oltmar fand ich extrem aufschlussreich. Also wurde mir auf jeden Fall nochmal klar, wie krass instrumentalisiert manche Sachen werden und dass wir dann oft den Blick auf das große Ganze verlieren.
Ja, mir geht das auch so. Also weil, wie gesagt, das ist einfach ein super aufgeheiztes Thema und es wird in ganz vielen Bereichen auch immer wieder auf einer krassen Gefühlsebene diskutiert und da einfach nochmal genauer auf die Fakten zu gucken. Ist natürlich bei jedem Thema wichtig, aber bei diesem glaube ich gerade besonders, weil es sich eben auch so leicht instrumentalisieren lässt.
Absolut. Das war's mit der Sonderfolge zur Migration. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet und zu welchen Themen ihr euch sonst noch Sonderfolgen wünscht. Ihr könnt uns da auf Instagram schreiben, ihr könnt uns auch hier in den Kommentaren Feedback schreiben.
Ja, danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Berit.
Ich bin Magda.
Wir sind Funk und Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Tschüss.
Ciao.
Stell dir vor, 85 Menschen sind verschwunden und keiner weiß, was mit ihnen passiert ist.
Jeden Tag verschwinden Menschen auf ihrer Flucht nach Europa. Spurlos. Mütter und Väter, Geschwister, Onkel und Tanten machen sich auf die verzweifelte Suche. Dabei stoßen sie auf kriminelle Netzwerke und die Folgen der EU-Grenzpolitik.
Ich werde meinen Neffen weitersuchen, egal wo und egal wie lange es dauert.
Wo bist du? Verschollen auf der Flucht. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.